Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Die Hamburger Elbphilharmonie, eine neue Oper in der Hafen City, aber auch Projekte bei den Salzburger Festspielen wurden mit hohen Summen von dem Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne unterstützt. Jetzt ist der Mäzen, wie gerade gemeldet, mit 89 Jahren gestorben, ohne dass er die Firmengeschichte, insbesondere die der NS-Zeit, konsequent aufgearbeitet hat. Dieser Schatten bleibt, erläuterte der Journalist Henning Bleil heute im Deutschland.
Sein Vater hat ihn sehr früh in die Verantwortung geholt und er fühlte sich diesem Vater gegenüber auch sehr verpflichtet. Und das zeigt sich eben auch im Umgang mit der Vergangenheit, mit der Familiengeschichte, mit der Firmengeschichte, wo er es nicht zulassen konnte, dass ein Schatten auf seinen Vater und auf die Geschäftsfelder der 30er, 40er Jahre fällt.
Wir erinnern gleich ausführlich an Klaus-Michael Kühne, unter anderem im Gespräch mit Hamburgs Kultursenator Carsten Broster. Empathie erzeugen, das Publikum zu Tränen rühren, das scheint in diesem Jahr das Erfolgsrezept zu sein beim Festival Tanz im August. Eine Zwischenbilanz. Und das Hotel Adlon am Brandenburger Tor, das wird, wie es aussieht, verkauft. Aber was macht eigentlich seinen Mythos aus? Auch das ein Thema der Kultur vom Tage. Der Hamburger Logistikunternehmer und Mäzen Klaus-Michael Kühne hat der Hansestadt viele großzügige Geschenke gemacht. Mit seinen Stiftungen hat er maßgeblich das Hamburger Kulturleben unterstützt, gab Millionen für den Bau der Elbphilharmonie und zuletzt die Zusage für den kompletten Bau einer neuen Oper in der Hafen City. In der vergangenen Nacht ist Klaus-Michael Kühne mit 89 Jahren in der Schweiz gestorben. Dietrich Lehmann erinnert.
Hart arbeiten und Chancen nutzen. Das war so etwas wie das Lebensmotto von Klaus-Michael Kühne. 1937 geboren, als Sohn des Logistikunternehmers Alfred Kühne, lebt er lange Zeit im gutbürgerlichen Teil von Winterhude an der Hamburger Außenalster.
Ja, ich bin an der Bellevue aufgewachsen. Mein Vater hat dort im Jahr 1950 ein Haus gebaut und das war damals ein mutiger Entschluss. Ich bin im Heinrich-Hertz-Gymnasium zur Schule gegangen.
Übrigens in der gleichen Klasse wie der spätere Liedermacher und DDR-Kritiker Wolf Biermann. Nach Schule folgen Ausbildung als Kaufmann, Stippvisiten bei Reedereien und Banken. Dass Klaus-Michael Kühne ins väterliche Unternehmen Kühne und Nagel einsteigt, ist von vornherein klar.
Ich war der einzige Sohn. Mein Vater war ebenfalls mit dem Geschäft so eng verbunden, er konnte sich gar nichts anderes vorstellen, als dass das von mir sozusagen übernommen wurde. Er hat mich auch in sehr jungen Jahren dort in das Unternehmen hineingebracht und sehr viel dafür getan, dass ich eine erstklassige Ausbildung bekam.
Damit Klaus-Michael Kühne schon mit 26 Jahren als Teilhaber beim Logistikunternehmen Kühne und Nagel Verantwortung übernehmen kann. Gegründet worden war die Firma in Bremen. Schon Klaus-Michael Kühnes Vater aber hatte die ersten Weichen für die Verlegung des Firmensitzes in einen Teil der Schweiz gestellt, wo kaum Steuern fällig werden.
Vielleicht war es übertriebene Vorsorge, vielleicht war es auch Pessimismus, den uns dahin gebracht hat, aber es ist uns sehr gut bekommen.
Kühne und Nagel ist mittlerweile das zweitgrößte Logistikunternehmen weltweit.
Kühne wird zu einem der reichsten Deutschen. Trotz der Übersiedlung in die Schweiz, seiner Geburtsstadt Hamburg, kehrt Kühne nie ganz den Rücken. Seinen Lieblingsfußballverein, den HSV, unterstützt er jahrelang mit Millionensummen und mischt sich auf der anderen Seite durch öffentliche Interviews und mehr oder weniger gefragte Tipps immer wieder ein.
Der HSV muss erstmal sein Image entscheidend verbessern, er muss attraktiv werden, daran muss gearbeitet werden.
Kühne ist zur Stelle, als die Traditionsreederei Hapag-Lloyd ins Ausland verkauft werden soll, übernimmt zusammen mit der Stadt Hamburg einen großen Teil der Aktien. Mit seiner Frau Christine bleibt Klaus-Michael Kühne kinderlos. Sein Vermögen bringt er in eine Stiftung ein. Die soll unter anderem einen großen Wunsch von Opernfan Kühne umsetzen. Eine neue Oper an der Elbe, so Karl Gernandt, einer der engsten Vertrauten des Multimilliardärs.
Ich glaube schon, dass das für Herrn Kühne das größte Herzensprojekt ist.
Mit ihrem Milliardenvermögen soll die Kühne Stiftung sowohl Kultur als auch Wissenschaft und medizinische Forschung finanzieren.
Klaus-Michael Kühne war also ein bedeutender Unternehmer, aber als Mäzen auch nicht unumstritten. Als Hamburger Kultursenator war Carsten Broster intensiv mit Klaus-Michael Kühne, ich sag jetzt mal im Geschäft, auch wenn es sich dabei um Geschenke handelte. Guten Abend, Herr Broster.
Guten Abend, Frau Bürger.
Den Neubau der Oper in der Hafen City und Kühnes Unterstützung des Baus der Elbphilharmonie habe ich eingangs schon erwähnt. Welche Projekte in Kultur und Wissenschaft hat er in Hamburg noch unterstützt?
Naja, maßgeblich hat er sozusagen zum einen eine eigene Universität mit der Kühne Logistik-Universität hier gegründet. Er hat im Bereich Kultur ansonsten das Harbourfront Literaturfestival maßgeblich mit aus der Taufe gehoben, hat jahrelang das Orchester und die Oper mit unterstützt und an vielen Stellen auch immer wieder sozusagen dort, wo er es für sinnvoll erachtet hat, dabei mitgeholfen, dass Dinge möglich wurden, die nicht gehen würden, wenn man sich allein auf staatliche Finanzierung verlassen würde. Und das etwas, da steht er in Hamburg gar nicht alleine mit, aber war natürlich aufgrund der Summen, die da teilweise im Gespräch waren, schon herausragend. Eine republikanische Stadt wie Hamburg lebt davon, dass Bürgerinnen und Bürger sich entschieden haben, Kultur zu ermöglichen und das nicht dem Staat oder eben dann früher in Tradition einem Fürsten oder Herzog zu überlassen, sondern das musste immer aus der Mitte der Stadt heraus passieren. Und so auch hier. Und das waren in der Regel natürlich wie bei allen mäzenatischen Fragestellungen dann auch Dinge, die mit Diskussionen verbunden waren. Aber im Kern ist was möglich gewesen, was sonst nicht möglich war.
Warum war ihm die Kulturförderung gerade so ein großes Anliegen?
Also ich glaube, zum einen, und das ist ja der Bereich, in dem er auch verstärkt unterwegs war, hat er selber Musik geliebt. Also seine Frau, Christine und er, haben halt vor allen Dingen Opern, klassische Musik extrem geschätzt. Und deswegen war er da auch, glaube ich, besonders ansprechbar. Eben auch als zum Beispiel Kent Nagano auf ihn zukam und sagte, wie wär's, wollen wir mal darüber nachdenken, ein neues Opernhaus in der Stadt zu entwickeln, weil das alte in bestimmten akustischen und baulichen Fragen an seine Grenzen gekommen ist. Das sind Momente gewesen, die haben dann ja mal nichts kaufmännisch-Rationales, sondern durchaus eine Menge auch mit Leidenschaft zu tun.
Kühnes Milliardenreichtum wurde immer wieder auch kritisch gesehen, weil das von ihm weitergeführte Unternehmen Kühne und Nagel von der Arisierung während der Nazizeit profitiert hatte. Also es gibt dieses Beispiel eines jüdischen Teilhabers, dem Kaufmann Adolf Maas, der damals ohne Abfindung aus dem Unternehmen gedrängt wurde und später mit seiner Frau in Auschwitz ermordet wurde. Diesen Aspekt der Firmengeschichte hat Klaus-Michael Kühne aber nie richtig aufarbeiten lassen. Er soll die Veröffentlichung einer Studie zu den Verstrickungen verhindert haben. Hatten Sie auch darüber Gespräche mit ihm?
Wir hatten Gespräche darüber. Er hat ja auch anlässlich des Firmenjubiläums sich in der entsprechenden Festschrift oder in der Festschrift hat sich das Unternehmen dann klar zu seiner Vergangenheit bekannt. Die Aussagen, ob es jetzt Archive gibt oder nicht, war dann ja das, was im Streit der Historiker so ein bisschen geblieben ist. Kühne hat gesagt, alle Archive sind nicht mehr vorhanden, deswegen könne dort nicht mehr aufgearbeitet werden. Im Kern aber, muss ich gestehen, waren das Vorwürfe, die richten sich in erster Linie an seinen Vater und dann an die Frage, ist es sinnvoll, eine solche Firmengeschichte aufzuarbeiten? Und da haben wir ihm immer sehr dazu geraten, genau das zu tun, sozusagen auch sich unabhängig wissenschaftlich aufarbeiten zu lassen mit dem, was da ist. Das ist bisher nicht passiert. Das wird vielleicht noch der Fall sein, aber das ist aus meiner Sicht etwas, was man durchaus unabhängig sehen sollte von seinem mäzenatischen Fördern der Kunst. Und warum der Umstand, dass das eine nicht passiert ist, beschädigt aus meiner Sicht aber nicht den Wert der tatsächlich faktischen Unterstützung der Künste und vieler kultureller Möglichkeiten, nicht nur in Hamburg, sondern ja auch an vielen anderen Orten in Europa.
Sie haben ihm dazu geraten, diese Aufarbeitung zu vertiefen, aber sie eben nicht zur Bedingung gemacht. Über großzügiges Mäzenatentum freuen sich die Städte natürlich angesichts Kassen. Wo liegen da für Sie Grenzen?
Naja, die Grenzen liegen für mich im umgekehrten Sinne daran, dass es auch keinen Sinn hat, Dinge nicht miteinander zu verknüpfen, die nicht miteinander zu verknüpfen sind. Die eine Frage ist die Aufarbeitung des Unternehmens Kühne und Nagel und seiner Firmengeschichte während des Nationalsozialismus. Die andere Frage ist die eines Vertrages, den wir heute mit Nachgeborenen und einer unabhängigen Stiftung schließen, die uns das Angebot macht, ein Opernhaus für die Stadt zu errichten. Das sind zwei Dinge, die haben jeweils ihre Bedeutung, die sind jeweils zu diskutieren, aber der Umstand, dass jemand sagt, ich möchte mit euch gemeinsam ein Opernhaus entwickeln, ist schon aus eigenem Recht sehr, sehr stark zu sehen. Und ich finde immer noch sehr beeindruckend eine Aussage unseres derzeitigen Generalmusikdirektors und Chefdirigenten des Hamburger Philharmonischen Staatsorchesters, Omer Meyer-Welber, der mal so schön sagte, also jetzt mal völlig egal, woher das Geld denn vermeintlich kommen mag, gibt es denn eine bessere Möglichkeit, als es jetzt in Kultur zu investieren? Und dieser Aspekt ist mir teilweise etwas untergegangen in der öffentlichen Wahrnehmung, dass da tatsächlich jemand ist, der sagt, ich nutze Geld, das ich habe, das übrigens ja auch erwirtschaftet worden ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist relativ unstrittig und damit auch unabhängig von den Verstrickungen des Unternehmens während des Zweiten Weltkrieges. Und ich investiere einen Teil dieses Geldes jetzt in Möglichkeiten für Kunst und Kultur, die es sonst nicht geben würde. Ich bin sehr dankbar dafür, dass Menschen sich dazu durchringen können, eine solche Entscheidung zu treffen.
Klaus-Michael Kühne kann den Bau der neuen Oper nun nicht mehr persönlich erleben. Sie haben eben gesagt, er ist nicht der einzige Mäzen, der Hamburg unterstützt. Rufen Sie jetzt künftigen Spendern zu. Nehmt euch ein Beispiel an Menschen wie Klaus-Michael Kühne. Und was bedeutet eben dieses Vermächtnis für Hamburg?
Hey, dieses Vermächtnis reiht sich ein. Also wenn Sie in die Hamburger Landschaft gucken, dann ist die Leis-Halle, über die wir heute sagen reden, als die erste große Konzerthalle und den Vorläufer der Elbphilharmonie und jetzt das zweite große Haus am Platz entstanden aufgrund einer Spende der Reederei Leis und der Eigner dieser Halle. Die Kunsthalle ist entstanden, weil Herr Harzen sein Kupferstichkabinett den Hamburgern überlassen hat unter der Auflage, dafür ein Museum zu bauen. Die Theater sind entstanden als Gründungen des Bürgertums, die gesagt haben, wir wollen hier selber eigenständig Kultur erleben, weil es eben keinen Fürsten gab, der das vorgehalten hat. Und selbst die Elbphilharmonie hat ihren Ausgangspunkt genommen in Bürgerinnen und Bürgern, die gesagt haben, wir wollen ein neues Konzerthaus für die Stadt entwickeln. Da reiht sich das ein. Und natürlich ist Herr Kühne jemand gewesen und seine Stiftung ist es, die über enorme Möglichkeiten verfügen, in ganz anderer Skalierung so etwas eigenständig zu machen für die Stadt, in Kooperation mit der Stadt. Und das sind großartige Dinge, die hier für die Stadt passieren können. Aber wenn ein Alexander Otto beispielsweise vor ein paar Jahren die Kunsthalle modernisiert oder jetzt gerade dort das Münzkabinett neu eingerichtet hat, wenn Michael Otto jetzt das Orchester unterstützt und viele andere unterwegs sind, dann gibt es ganz, ganz viel Mäzenatentum von ganz klein bis ganz groß. Und alles hat was damit zu tun, dass gesellschaftlich der Kunst ein Wert beigemessen wird. Und ich finde, das sind wichtige Signale. Insofern ja, wir werden sicherlich darauf verweisen, dass es sich lohnt, in Kunst zu investieren, weil dabei Dinge entstehen, die wertvoll für unseren Alltag sind. Und diese Möglichkeit sollte man nicht allein dem Staat überlassen, sondern das wird umso reicher, wenn Gesellschaft sich insgesamt beteiligt.
Carsten Broster, Hamburger Kultursenator und Präsident des Deutschen Bühnenvereins, zum Tod des Unternehmers und Mäzens Klaus-Michael Kühne. Herr Broster, danke fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Sie hören Fazit Kultur vom Tage. Gerade findet Deutschlands größtes internationales Tanzfestival wieder in Berlin statt. Die 38. Ausgabe von Tanz im August. 19 Produktionen mit insgesamt 54 Veranstaltungen an 11 Orten. Vor einer Woche haben wir vom Eröffnungswochenende berichtet mit Produktionen aus Kuba, Taiwan, Griechenland und dem arabischen Raum. Und heute ist Elisabeth Nehring wieder da zum Zwischenbericht. Sie kommt direkt aus der Premiere des Tanz-Solos Phoenix Sun von Kasia Wolinska. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Die polnische Tänzerin und Choreografin lebt in Berlin. Sie hat ihr neues Stück in der Elisabethkirche in Mitte gezeigt. Ein Solo über Zerstörung, Erneuerung und Veränderung. Laut Ankündigung eine Meditation über eine Welt in Flammen. Ein Opferritus der Trauer und der Geburt. Das klingt ja ganz schön aufgeladen. Wie sieht denn diese Meditation aus?
Ja, wie man sich eine Meditation vorstellt, im Temperament eher sehr verhalten. Die Elisabethkirche ist ja im Innenraum ganz schlicht. Die wird häufig für Tanzveranstaltungen benutzt und passt auch super. Wir haben einen weitläufigen und nicht zu großen Innenraum, dafür sehr hoch. Und Kasia Wolinska hat mehrere Stuhlreihen einander gegenüberstellen lassen. Und dazwischen gibt's eine breite Schneise, die ihr als Tanzfläche dient. Und an beiden Enden sind große Leinwände für die Projektionen, von denen fast immer nur eine an ist. Also das heißt, wir schauen immer hin und her, nach rechts und links auf die Leinwände und dann wieder auf die Tänzerin. Und sie beginnt so ganz basal im Liegen, Strecken, Zusammenkrümmen, dann wieder aufstehen. Es wird fast rituell, wenn sie die Hände zum Himmel erhebt, dann wieder Richtung Boden fallen. Das ist am Anfang noch ein bisschen statisch und löst sich im Laufe der Zeit auf in lockere Tanzschritte. Die Bewegungen werden energischer, aber insgesamt bleibt sie als Tänzerin in ihrer Ausstrahlung eher verhalten, auch wenn sie expressiv wird. Also sie ist doch ein sehr introvertierter Typ.
Sie arbeitet mit einem Komponisten zusammen und einem Videokünstler. Verbinden sich diese verschiedenen Elemente in der Inszenierung?
Also die Videos sind zum Teil sehr schön. Sie zeigen fast ausnahmslos Naturaufnahmen, so leichten Schneefall, Wolken, Himmel, Meeresbewegung, die Erde aus dem All, Nahaufnahmen von schuppiger Haut. Und das alles nur als Andeutung, als etwas, was auf der Leinwand entsteht und wieder vergeht. Also auf der visuellen Ebene wird die Botschaft des Werden und Vergehens der Natur, ihre Bedrohtheit, aber auch ihre Bedrohlichkeit in Form von Gewittern zum Beispiel auf sehr feine Weise transportiert, ganz anders als in der Musik, fand ich ganz schwierig. Von Anfang an sehr laut, ein Brummen, Pfeifen und Quietschen, was eine starke Atmosphäre erzeugen könnte, wenn man wüsste, wofür es jetzt auch den Kontrapunkt setzt. Aber dafür hätte es eine stärkere Präsenz der Tänzerin gebraucht, um diese Ebenen Sound, Bild und Bewegung wirklich zusammenzubringen. Und Kascha Wolinska ist eine sehr schöne Tänzerin. Sie hat eine große Lässigkeit und Geschmeidigkeit. Aber ihre verhaltene Ausstrahlung hat heute Abend doch etwas vermissen lassen, nämlich den Zusammenhang.
Sie gehört ja seit 20 Jahren zur Berliner Tanzszene. Ja, wie behauptet sie sich jetzt dann mit so einem, klingt ja eher kleinen Solo, inmitten auch der großen internationalen Tanzstars?
Ja, ich hatte den Eindruck, das eigentliche Problem war wirklich, dass das Publikum auf einer empathischen Ebene nicht andocken konnte. Das hat man beim Schlussapplaus gemerkt. Es waren ja wirklich auch viele KollegInnen aus der Berliner Szene da, alle sehr wohlgesonnen. Und der Applaus blieb freundlich, aber nicht wirklich begeistert und nicht wirklich engagiert. Und das war zum Beispiel an den Vorabenden ganz anders. Da hat der Choreograf und Tänzer Tregel Harrell sein Solo Music Music gezeigt. Und die Leute haben stark reagiert. Ich glaube nicht, weil er berühmt ist, sondern weil er so ist, wie er ist. Er ist ein amerikanischer Tänzer und Choreograf, bekannt für seine sehr delikaten, feinen Arbeiten, oft mit wunderschönen, überbordenden Kostümen, die so in Szene gesetzt werden. Voguing ist ein Bewegungsstil, der von Harrell wiederbelebt wurde. Er ist auch ein sehr humorvoller Choreograf. Und das Solo Music Music, das verbindet beides, das Delikate und das Humorvolle. Und welche Stimmung geherrscht hat, kann man vielleicht ein bisschen bei der Musik erahnen.
Eu quero a rosa assim. E quanto mais eu quero a rosa mais a rosa me quer a mim.
Das ist ja so ganz zart hier, die Musik, ne? Und dabei beginnt das Solo erstmal ganz witzig eigentlich, weil Harry auf die Bühne kommt und seine Stimme aus dem Off sagt, sorry, ich kann heute Abend nicht sprechen, weil ich meine Stimme verloren habe. Bitte schaut euch mal hier auf euren Handys das Video von Cold Heart von Dua Lipa und Elton John an, was wirklich ein grässliches Video ist, muss ich sagen. Und dann kommt so eine Kakophonie und also es ist erstmal so ein bisschen so ein Kunstgriff am Anfang, aber dann wird das Stück ganz persönlich, ohne viele Worte, aber mit vielen Gesten und Bewegungen, die viele verschiedene Gefühle widerspiegeln. Schmerz, Glück, Selbstvergessenheit, Verführung, auch Trauer und Hingabe. Er tanzt sich durch die verschiedensten Emotionen und macht sich dabei ganz zart und verletzlich. Und ich hatte den Eindruck, dass das ganz viele Leute im Publikum stark angefasst hat, wirklich bewegt. Und ich möchte diese Geschichte erzählen, dass nämlich nach dem Schlussapplaus er gesagt hat, wisst ihr, ich würde gerne so ewig hier stehen, wenn ihr applaudiert. Und ich weiß, ich kann das nicht. Aber würdet ihr noch einmal für mich applaudieren? Und da gab es wirklich kein Halten mehr. Die Leute sind aufgestanden, haben total stürmisch applaudiert. Er hatte Tränen in den Augen. Und als das Licht anging, hat man gesehen, dass ganz viele Leute Tränen in den Augen hatten. Selbst die Techniker hinten. Ich hab's gesehen. Man hat sich die Tränen weggewischt. Und ich erzähle das, weil ich glaube, dass diese Reaktion des Publikums ganz symptomatisch ist und dass wir an ihr so eine Sehnsucht von beiden Seiten ablesen können nach gemeinsam geteilten Gefühlen und eben nicht nur mehr auf der Ebene des Intellekts oder der Philosophie zusammenzukommen, sondern eben auch auf der emotionalen Ebene oder sogar auf der Ebene des Nervensystems. Wirklich Empathie zu erzeugen, das sehe ich in den künstlerischen Arbeiten hier auf diesem Festival als starke Motivation und eben auch in den Reaktionen des Publikums.
Elisabeth Nehring über das internationale Festival Tanz im August, noch bis zum 29. August in Berlin. Vielen Dank.
Gerne.
Ein Bett auf Rädern, über dem Kopfteil ein dreieckiger Griff, damit sich die Patientinnen und Patienten besser aufrichten können. So kennen wir das typische Krankenhausbett seit dem 19. Jahrhundert. Die meiste Zeit verbringen kranke Menschen ja im Liegen. Eine neue Ausstellung im Medizinhistorischen Museum der Berliner Charité beschäftigt sich jetzt mit der Geschichte der Krankenbetten und der Perspektive aus der Horizontalen. Simone Reber war bereits dort.
Müde Augen, glühende Wangen, tiefe Falten, ausgezehrte Gesichter auf weichen Kissen. In seinen mitfühlenden Darstellungen hat der Maler Karl Sandhas im 19. Jahrhundert den Gesichtsausdruck der Kranken festgehalten. Der Künstler litt selbst an Depression und endete verarmt und verachtet im Spital seiner Heimatstadt Haslach im Schwarzwald. In der faszinierenden Ausstellung Horizontal, das Krankenbett und die Welt im Liegen, vermitteln die zarten Porträts von Karl Sandhas einen Eindruck von der Verletzlichkeit der Kranken, die zu schwach sind, um aufzustehen. Das Liegen, sagt Monika Ankerle, die Direktorin des Medizinhistorischen Museums der Charité, verändert unsere Wahrnehmung.
Wir blicken nicht mehr geradeaus, wir sind sozusagen nicht mehr mobil, sondern der Körper ist immobilisiert, er ist fixiert auf einen Raum, auf das Bett und der Blick geht nach oben. Und wenn das jetzt über eine längere Zeit der Zustand ist, dann verändern sich auch die Gedanken, es verändern sich die sozialen Beziehungen, es verändert sich auch, wie man sich quasi im Alltag organisiert. Denn alle Handlungen müssen jetzt im Bett stattfinden.
Das standardisierte Krankenhausbett setzte sich im 19. Jahrhundert durch, als in den wachsenden Großstädten auch die Zahl der Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern stieg. Auf Schwarz-Weiß-Fotos sind lange Säle zu sehen, in denen ein Bett neben dem anderen steht. Die Medizinstudenten werden jetzt direkt am Krankenbett unterrichtet.
Und hier ist dann der Kontrast wirklich sehr, sehr groß zwischen dieser aufrechten Haltung. Also der, der die aufrechte Haltung hat, ist derjenige, der die Stimme hat, der die Autorität hat, der den Überblick hat. Und derjenige, der liegt, ist einfach der, der unterliegt. Liegen wird ja auch oft mit der Niederlage in Verbindung gebracht.
Mit der Industrialisierung und den engen Wohnverhältnissen nimmt die Zahl der Tuberkulosekranken zu. Vor der Erfindung der Antibiotika galt Ruhe als das einzige Mittel gegen die Schwindsucht. In der Ausstellung sieht der gelbe Liegestuhl aus Korb ein bisschen nach Urlaub aus, aber bei der Ruhekur mussten die sogenannten Pfleglinge über Monate nach einem strengen Stundenplan ausharren.
Bei der Behandlung der Tuberkulose im 19. Jahrhundert war die Idee schon auch die, dass durch die Ruhe der Körper eigentlich eine Stärkung erfahren würde. Und so beginnt man im 19. Jahrhundert, große Sanatorien eigentlich einzurichten und die Patienten dorthin zu holen. Und dann begeben sich die in die horizontale Haltung und liegen. Es wird angeraten zwischen 10 und 11 Stunden, dass die wirklich im Freien liegen sollen.
Der amerikanische Neurologe Silas Weir Mitchell übernahm das Konzept der Ruhekur zur Behandlung von, wie es damals hieß, Nervosität und Hysterie, vor allem bei Frauen.
Und das ist insofern spannend, weil das ja auch die Zeit ist der ersten Frauenrechtsbewegung. Also genau die Zeit ist, wo Frauen eigentlich aktiv werden, wo sie Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit auch einfordern, wo sie das Recht auf Bildung einfordern. Genau zu dieser Zeit wird eigentlich von einem Mann eine Kur entwickelt, die Frauen ans Bett fesselt und quasi wieder in das Heim zurückdrängt.
Die Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Charlotte Perkins Gilman war überzeugt, dass sie diese Behandlung und das damit verbundene Schreibverbot an den Rand des Wahnsinns getrieben habe. Auf Silas Weir Mitchell bezog sich später Sigmund Freud, als er die Liege für seine Psychotherapie einführte.
Freud erkennt im Liegen nochmal einen anderen Wert, und zwar, dass wir eben durch die liegende Haltung andere Erkenntnisse über uns selbst erlangen. Und das hat natürlich auch mit dieser veränderten Körperhaltung zu tun, dass im Liegen unser Blick nach oben geht und wir eigentlich sozusagen anders mit unserer Vergangenheit verbunden sind.
Mit Fotos, historischen Objekten und mit künstlerisch gestalteten Krankenbetten regt die Schau auch Gesunde zum Perspektivwechsel an. Das begleitende Festival im September soll die politischen Dimensionen des Liegens erkunden, theoretisch in Workshops und praktisch in einem Flashmob durch die Museumsmeile Mitte.
Es ist eine Künstlerin aus Schottland, Raquel Messiger-Safé, und die wird die Besucherinnen von einem zum anderen Ort führen und dann sie einladen, sich niederzulegen, um eben auf die liegende Haltung aufmerksam zu machen und zu schauen, was passiert, wenn man sich im öffentlichen Raum niederlegt.
Die exquisite Ausstellung lotet die ganze Ambivalenz aus, die mit dem Krankenbett verbunden ist. Die Hilflosigkeit in der Schwäche, die Hoffnung auf Heilung, Weh und Wohltat des Liegens.
Horizontal, das Krankenbett und die Welt im Liegen. Die Ausstellung im Medizinhistorischen Museum der Berliner Charité ist bis zum 2. Mai nächsten Jahres zu sehen. Und das erwähnte Festival findet am 12. und 13. September statt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Beschäftigte an Theatern, die Missstände ansprechen, sollen stärker geschützt werden. Das fordert die Bühnengewerkschaft GdBA. Der Saarländische Rundfunk hatte über Vorwürfe sexueller Übergriffe am Saarländischen Staatstheater berichtet. Sie wurden vor rund 3 Jahren aus dem Ballettensemble gegen einen Gastchoreografen erhoben. Alice Krämer berichtet.
Mehrere der damaligen Tänzerinnen und Tänzer sagen heute, sie hätten sich von der damaligen Theaterleitung zunächst nicht ernst genommen gefühlt. Die Bühnengewerkschaft sieht darin ein grundsätzliches Problem. Viele künstlerisch Beschäftigte am Theater arbeiten mit Verträgen, die sich jeweils nur um eine Spielzeit verlängern. Wer Missstände anspricht, könne deshalb berufliche Nachteile fürchten. Bislang gilt ein besonderer Schutz vor Nichtverlängerung nur für bestimmte Gewerkschaftsfunktionäre. Die GdBA will ihn auf weitere Gruppen ausweiten, etwa auf Ensemblevorstände sowie Betriebspersonal und Gleichstellungsbeauftragte.
Kurz vor Beginn der Filmfestspiele von Venedig hat das Festival einen neuen Titel in den Wettbewerb aufgenommen. Der Dokumentarfilm NASA über den Gaza-Krieg gehört jetzt zu den 21 Wettbewerbsbeiträgen der diesjährigen Ausgabe. Der Journalist Yuval Abraham und die Regisseurin Rachal Shor, beide aus Israel, haben den Film gedreht. Sie gehörten auch zum Team von No Other Land. Diese Doku gewann im vergangenen Jahr einen Oscar. Es geht darin um Besatzung und Vertreibung im Westjordanland. Kritiker warfen No Other Land einen parteiischen Blick vor. In der offiziellen Beschreibung des neuen Films NASA heißt es, er sei nachts auf den Dächern der Metropole Tel Aviv gedreht worden. Der Film beleuchte das, was die Macher als, Zitat, die Systeme hinter Israels gezielte massenhaften Töten palästinensischer Zivilisten in Gaza bezeichnen. Weitere Details zum Inhalt des Films gab es zunächst nicht. Die Niederlande wollen auch im kommenden Jahr nicht am Eurovision Song Contest teilnehmen. Der Generaldirektor des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Zimmermann, begründete dies damit, dass sich internationale Konflikte zunehmend auf den Wettbewerb auswirkten. Ihm zufolge untergraben sie den neutralen Charakter des ESC. Dieser sei eine Plattform der Spaltung geworden. Die Niederlande sind Gründungsmitglied des Wettbewerbs und haben ihn schon 5-mal gewonnen. In diesem Jahr boykottieren sie das Event aber mit 4 weiteren traditionellen Teilnahmeländern, darunter Spanien. Ein Streit um die Teilnahme Israels war vorausgegangen. Mit einem Benefizkonzert zugunsten der Erdbebenopfer in Venezuela hat sich Dirigent Gustavo Dudamel von Los Angeles verabschiedet. Dudamel ist selbst Venezolaner. Er leitete das Orchester Los Angeles Philharmonic 17 Jahre lang und wird nun Chefdirigent der New Yorker Philharmoniker. Das Konzert für Venezuela in L.A. dominierten lateinamerikanische Klänge. Zu den eingeladenen Künstlern gehörten die mexikanische Sängerin Natalia Lafourcade und der britische Sänger Chris Martin. Star-Dirigent Gustavo Dudamel hatte die Leitung der Los Angeles Philharmonic 2009 mit nur 28 Jahren übernommen. Sein Antrittskonzert bei den New Yorker Philharmonikern wird er am 10. September in der Radio City Music Hall geben.
Das legendäre Hotel Adlon am Brandenburger Tor in Berlin soll verkauft werden. Darüber stimmen gerade die 4000 Eigentümerinnen und Eigentümer ab. Doch unter diesen Fondsanlegern gibt es Streit über die Zusatzprämie für den Immobilienunternehmer Arno August Jagdfeld. Aber was wird hier überhaupt verkauft? Für mindestens 280 Millionen Euro, manche sprechen schon von 400 Millionen. Sind es die Annehmlichkeiten der realen Luxusherberge oder eher der historische Mythos Adlon?
Im Adlon wird man nicht nur übernachten, im Adlon wird man sein.
Kann nichts passieren, weil es Liebe ist.
Ja, mit dem Mythos Adlon kennt sich der Filmregisseur Uli Edel aus. 2013 hat er die Geschichte des Hotel Adlon als Fernsehdreiteiler verfilmt. Guten Abend, Herr Edel.
Guten Abend.
Was gehört denn alles zum Mythos Adlon?
Naja, das habe ich ja in der Serie einigermaßen versucht einzufangen. Für mich war interessant an dem Hotel Adlon, dass ich mit diesem Dreiteiler das ganze letzte Jahrhundert deutscher Geschichte erzählen konnte. Das Adlon war ja Anfang 1907 auch mit Unterstützung vom Kaiser von Lorenz Adlon gebaut worden und ist dann durch den Zweiten Weltkrieg abgebrannt. Es stand dann nur ein kleiner Teil davon, in dem allerdings auch noch Zimmer vermietet wurden, und wurde dann wieder aufgebaut 1997, wieder eingeweiht. Und das heißt, es umfasst eigentlich das gesamte Jahrhundert. Es passierte ja sehr viel, da das durch die Lage das Hotel am Brandenburger Tor natürlich ungeheuer viel Geschichte mitbekommen hat. Und vor allem auch durch Kaiser Wilhelm, der das ja sehr gefördert hat. Es gab nicht wirklich ein herausragendes Hotel in Berlin zu dem Zeitpunkt, und er wollte ein repräsentatives Hotel in Berlin haben, so wie Paris halt das Ritz hatte. So wollte er auch ein leuchtendes Zeichen setzen mit diesem Adlon.
Und das Publikum, die Gäste setzen sich sozusagen mitten rein in diese Geschichte, denn Mitte der 90er Jahre wurde ja dann dieser siebenstöckige Retro-Nachbau errichtet. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Von der Gestaltung her ist das Adlon ja sehr bürgerlich, hier und da vielleicht sogar etwas trumpig. Eine Luxuskaserne, aber im Maßstab ja verkleinert. Und somit hat es auch irgendwie so einen Touch Disneyland. Haben Sie das Hotel für den Dreh eigentlich noch verändert, also weiter inszeniert, oder spielt das alles im Original-Nachbau-Interieur?
Das meiste spielt in dem Nachbau. Wir haben also dann einen ziemlich umfangreichen Studiobau errichtet, der dem alten Adlon nachempfunden wurde, soweit das bezahlbar war, muss ich natürlich sagen. Und die Rahmenhandlung spielt ja im neuen Adlon. Und diese paar Szenen, das waren nur wenige Szenen am Anfang und am Ende des Dreiteilers, habe ich dann auch im neuen Adlon gedreht, am berühmten Elefantenbrunnen, den wir auch genau nachbauen ließen, der schon vom alten Adlon stammt und dann in das neue Adlon, in die Lobby, da steht er heute noch, übernommen wurde.
Wurde das damals eigentlich für den Dreh geschlossen? Waren da die Hotelgäste, Statisten?
Also gar nicht. Wir haben also während des, es waren kleinere Szenen, und ich glaube, die Hotelgäste, die dort waren, haben das sehr genossen.
Sie haben also die Geschichte von Lorenz Adlon erzählt, diesem Emporkömmling der Gastrobranche, gespielt von Burkhard Klausner. Es gibt historische Figuren, aber es gibt eben auch erfundene Akteure. Eine Familiensaga als Geschichtslektion. Was kann man denn am Beispiel Adlon über die Geschichte lernen?
Naja, da bin ich jetzt nicht genug Historiker. Ich hatte folgende Schwierigkeit mit der Story, dass die Adlon-Familie Persönlichkeitsrechte hatten, die sie nicht abgeben wollten. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass Percy Adlon, den ich persönlich gut kannte, ja selber Filmregisseur war und natürlich ganz gerne diesen Auftrag bekommen hätte. Und jedenfalls haben wir dann gemerkt, dass wir bestimmte Dinge aus der Geschichte eben nicht erzählen dürfen. Meine Autorin, die Rodica Dönert, die hatte dann eine befreundete Familie von Lorenz Adlon erfunden, der das Hotel mitfinanziert hat in den Anfängen. Und eine der Töchter von diesem Freund lebte dann bis ins hohe Alter im Adlon selber.
Ist ja dann so ein bisschen Geschichte aus zweiter Hand.
Das ist ein bisschen Geschichte aus zweiter Hand, wobei wir viele Ereignisse, die dort passierten, also alles, was damals Rang und Namen hatte und in Berlin auftrat, was Künstler angeht, von Charlie Chaplin bis Josephine Baker, die habe ich natürlich dort in meiner Serie gezeigt. Die Josephine Baker ist damals tatsächlich mit einem Vogelstrauß an einen Wagen gespannt, vor dem Hotel angekommen, unter viel Presseaufmerksamkeit. Und so habe ich doch einige dieser historischen Momente auffangen können, auch was im Zweiten Weltkrieg, also in der Nazizeit, welche Rolle es spielte. Und wobei man sagen muss, dass es von den Nazis nicht ganz eingenommen wurde, sondern da gab es noch den Kaiserhof in der Nähe, was also das Hotel war, in dem die Nationalsozialisten hauptsächlich abgestiegen sind.
In der jüngeren Geschichte hat der Dalai Lama im Adlon genächtigt. Bill Clinton und Wladimir Putin waren in der Fünf-Zimmer-Suite, natürlich nicht zusammen. Und Michael Jackson hielt mal sehr gefährlich sein Baby vom Balkon in Richtung der Fans draußen. Es gibt viele ikonografische Bilder. Steigern die den heutigen Wert des Hauses? Was meinen Sie?
Natürlich, also auch der letzte Besuch von der Königin Elisabeth, das war natürlich auch eine große Meldung, ist im Hotel Adlon auch abgestiegen, als sie das letzte Mal nach Berlin kam. Mhm. Das hat schon eine riesige Bedeutung gehabt, aber das hatte es durch die ganzen Jahre, das muss man schon sagen, also schon das frühe Adlon. Dadurch, dass eben der Kaiser selber schon am Anfang des Jahrhunderts sehr großen Wert darauf legte, dieses Renommee-Hotel in der Stadt zu haben, wurden dort nach Möglichkeit sämtliche Besuche, auch internationale Politiker, Künstler und so weiter, dort einquartiert, weil es wirklich das beste Hotel dazu war. Und ich muss auch sagen, noch was anderes, was das neue Adlon angeht. Als die Serie gelaufen war, das war dann 2013, da habe ich von dem Management des Adlons gehört, dass sich die Belegung des Hotels nicht nur verdoppelt, sondern vervierfacht hat.
Na, da kriegen Sie ja jetzt noch Anteile beim Verkauf.
Das habe ich gehofft, aber es ist nichts gekommen. Und das hat sich also schlagartig, weil nun auch diese Serie extrem erfolgreich war. Irgendjemand sagte mir, es war bei Weitem die erfolgreichste Serie des ZDF, also für lange Zeit. Und dasselbe passierte nochmal. Der Film bekam dann in Asien, in Shanghai, auf dem Film- und Fernsehfestival den Magnolia-Preis für die beste Serie. Das war also schon eine riesige Ehrung. Meine Autorin und ich sind dann auch hingeflogen, haben den Preis in Empfang genommen. Die ganze Sache wurde dann im chinesischen Fernsehen ausgestrahlt. Auch die ganze Serie wurde darauf im chinesischen Fernsehen ausgestrahlt. Man sprach von über 100 Millionen Zuschauern, das muss man sich vorstellen. Wobei einer der Produzenten mir sagte, einer der chinesischen Produzenten, ja, so besonders hoch ist das in China nicht, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Und auch daraufhin hatte das natürlich auch wieder Folgen in Berlin, dass das Hotel plötzlich von vielen Chinesen gebucht wurde, die in Berlin zu Besuch waren. Weil plötzlich kannten sie ein Hotel, das Hotel Adlon, durch diese Serie.
Das Berliner Hotel Adlon steht möglicherweise vor dem Verkauf. Was den Mythos ausmacht, hat Regisseur Uli Edel 2013 in seinem Fernsehdreiteiler inszeniert. Herr Edel, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Ja, bitte, bitte.
1975 machte eine Soloausstellung im New Yorker Whitney Museum die afroamerikanische Malerin Minnie Evans als eine der ersten schwarzen Künstlerinnen bekannt. Eine Autodidaktin, die hunderte von Bildern gemalt und gezeichnet hatte. Komplexe Kompositionen, die an Mandalas erinnern. Damals galt Minnie Evans als Entdeckung. Kritiker beschrieben ihre Kunst begeistert als naiv, surrealistisch und erfrischend authentisch. Bewertungen, die heute natürlich zweifelhaft erscheinen. Höchste Zeit für eine Neubewertung. Minnie Evans, The Lost World heißt die Wanderausstellung, mit der die Künstlerin nun ins Whitney Museum zurückkehrt. Andreas Roberts berichtet aus New York.
Es begann mit zwei kleinen Zeichnungen, jede nicht viel größer als ein Bierdeckel, die Minnie Evans 1935 auf Pappe kritzelte, Gedanken verloren und in Trauer um ihre Großmutter, die sie aufgezogen hatte. Sie betitelte sie My Very First und My Second. Viele ihrer späteren Motive seien hier bereits erkennbar, erklärt Kuratorin Barbara Haskell. Regenbögen, Wirbel, Wellen, Muster und Zeichen, die an Hieroglyphen erinnern.
Die Figuren und sich wiederholenden dekorativen Motive sind sehr eindringlich. Da ist ein Boot, eine Familiengeschichte, die sie oft erzählt hat, von ihrer Vorfahren mütterlicherseits aus Trinidad, die versklavt worden war, dann über den Ozean verschleppt wurde und schließlich in Amerika ankam, nachdem sie ihren Ehemann und alle Kinder bis auf eines verloren hatte.
Als die beiden Zeichnungen ihr 5 Jahre später wieder in die Hände fallen, sieht Minnie Evans darin ein göttliches Zeichen, mit dem Malen anzufangen. Sie war damals bereits 40 Jahre alt und arbeitete als Haushälterin in der Villa eines ehemaligen Plantagenbesitzers. Hier fängt sie an, ihr eigenes künstlerisches Vokabular zu entwickeln. Es entstehen ihre Mandala-ähnlichen Kompositionen, die oft ein Gesicht, ein Tier oder ein Augenpaar im Zentrum haben und deren Muster dann symmetrisch nach außen streben. Sie selbst spricht von Visionen, die sie zu ihren Bildern drängen, aber Familie und Freunde sind eher skeptisch. 1944 bringt sie ihre Bilder zu einer Wahrsagerin, ein ausschlaggebendes Erlebnis, sagt Kuratorin Barbara Haskell, das sie sehr bestärkt habe.
Die Wahrsagerin sagte ihr, sie müsse ein Gemälde über die Invasion Europas malen, sonst würde diese nicht stattfinden. Daraufhin beschreibt Minnie Evans so etwas wie eine dreiteilige Vision. Gott erscheint ihr und bei seinem dritten Besuch sagte er, zeichne oder stirb. Sie malte das Bild und die Invasion fand einige Tage später tatsächlich statt.
Gemeint war die Invasion der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944. Ihr eindringliches Bild ist von dunklen, düsteren Farben geprägt, mit Flugzeugen und Bomben über einem Flussdelta, das an die Landschaft ihrer Heimatstadt Wilmington erinnert. An mehreren Stellen kann man Halden von weißen Schädeln ausmachen. Die Ausstellung ist chronologisch geordnet, von Minnie Evans' ersten beiden Zeichnungen und ersten Bildern zu ihren immer größer werdenden Mandalas und farbenprächtigen Collagen.
Ihre späten Werke sind so interessant. Diese Art, wie sie frühere Stücke nimmt, sie ausschneidet und dann flächendeckende Muster daraus macht. Das ist wie, ich meine, Jackson Pollock hat das Gleiche gemacht.
Minnie Evans Bilder sind von ihren religiösen und spirituellen Elementen nicht zu trennen. Zentauren, Pegasus-Pferde, Propheten, weiße Engelsfiguren wie bei Gemälden von Chagall und immer wieder das allgegenwärtige Augenpaar. War es ihr möglich, in ihrer Kunst der harschen Lebenswirklichkeit als schwarze Frau im segregierten Süden aufgewachsen zu sein, zu entkommen?
Mit 6 Jahren war sie Zeugin eines Massakers in Wilmington. Sie war traumatisiert. Ihr Glaube half ihr, mit diesen Traumata umzugehen. Und ihr Glaube führte sie dann zur Kunst. Es war also nicht so, dass die Kunst ein Mittel war, mit Traumata umzugehen. Vielmehr ermöglichte ihr ihr Glaube, in dieser Welt zu leben. Sie spricht von der verlorenen Welt, also dem Paradies vor der Sintflut. Und sie malt dieses verlorene Paradies, aber auch das Paradies, von dem sie glaubt, dass es kommen wird. Und es ist in dieser Welt.
Die Ausstellung, die im Süden der USA eröffnet wurde, wo Minnie Evans bis zu ihrem Tod 1987 lebte, hat in New York, wo sie in den 70er Jahren berühmt wurde, ihr Ziel erreicht. Für Kuratorin Barbara Haskell eine längst überfällige Gelegenheit, an eine faszinierende Künstlerin zu erinnern.
She presented Evans as kind of naive outsider artist.
Evans wurde lange als eine Art naive Outsider-Künstlerin dargestellt. Aber wir müssen sie nicht als Volkskünstlerin oder Außenseiterin betrachten. Sie ist eine Künstlerin wie jede andere. Und für die meisten Besucher wird es eine Begegnung mit einer Künstlerin sein, von der sie bisher noch nichts wussten.
Minnie Evans, The Lost World, bis zum 10. Januar nächsten Jahres im New Yorker Whitney Museum. Arno Ozesek aus dem Fazit-Team ist für die Kulturpresseschau zuständig und das bedeutet vorauszuschauen in die gedruckten Feuilletons vom Dienstag, dem 25. August.
Die wahren Gründe für die neue Einsamkeit, und zwar die Einsamkeit der Männer, die benennt in der Tageszeitung Die Welt Richard Kämmerlings. Man neigt dazu, die Krise von Vereinen und Institutionen oder das Kneipensterben geschlechtsneutral zu beschreiben, aber das sind sie nicht. Natürlich gehen auch Frauen in die Kneipe oder schießen Luftgewehr, aber das Vereinswesen war lange eine Domäne von Männern, vom klassischen Vereinsmeierhalt. Hinzu kommt die Ungleichverteilung von Care-Arbeit. In meiner Kindheit war klar, dass die Frau zu Hause saß, während der Mann seinen Hobbys frönte oder halt einfach einen Saufen ging. Weniger Vereinsmeierei, weniger kumpeliges Saufen, das also könnten Gründe für die Einsamkeit sein. Doch Kämmerlings hat da eine Idee. Vielleicht ist die Erklärung der neuen männlichen Isolation viel simpler. Denn um die emotional tiefen, sinnstiftenden Verbindungen zwischen Männern hat es früher auch nicht besser gestanden. Nur hat der Mann es zwischen Vereinssitzung, Dartspielen und Skatkloppen gar nicht bemerkt. Wer nicht weiß, dass er einsam ist, kann auch nicht darunter leiden. Wenn Männer aber heute in Paarbeziehungen die Bereitschaft zur Selbstreflexion und zur offenen Kommunikation abverlangt wird, steigt auch deren Erwartung an ihre eigenen Freunde. Deep Talk unter Männern stößt jedoch immer noch schnell an Grenzen. Richard Kämmerlings in der Welt. Wie ich die Einsamkeit liebe, notierte unterdessen der Dramatiker Samuel Beckett, als er 1936 Deutschland besuchte und ausnahmsweise Tagebuch führte, die German Diaries. Der Surkamp Verlag hat sie zweisprachig veröffentlicht und die Frankfurter Allgemeine Zeitung betitelt ihre Besprechung mit dem Beckett-Seufzer »What a Schererei this trip is becoming«. Beckets Aufzeichnungen, betont Jochen Schimank, stehen unter dem Schatten einer fast permanenten Depression. Mit wenigen Ausnahmen, zu denen unter anderem die sporadische Lektüre der Frankfurter Zeitung gehört, laut Beckett mit Abstand Deutschlands Beste, Germans easily best, oder der Besuch von Schloss Sanssouci, von dem er begeistert ist, wahrhaftig eine Architektur ohne Sorgen, oder in Hamburg Binnen- und Außenalster. Die beiden Alstern sind zauberhaft. Schimmang lässt nicht unerwähnt, dass der Hildesheimer Dom Schauplatz eines Ereignisses wurde, das der blasenschwache Beckett mit den Worten festhielt: »Zum Schluss pisse ich in die Sakristei.« Nun waren wir also kurz in den 1930er Jahren und können zu der Frage, was taugen historische Analogien, überleiten, die Gustav Seib vor dem Hintergrund der Debatte über den neuen Faschismus in der Süddeutschen Zeitung beantwortet. In Krisen und undurchschaubaren Lagen, wenn sich Neues noch Unbegriffenes zeigt, florieren historische Analogien. Dann werden verstreute Ähnlichkeiten gesammelt und zu vertrauten Ursachenketten zusammengestoppelt. Solche Analogien folgen mehrgliedrigen, bekannten Ablaufmustern, während Vergleiche auch Unterschiede sichtbar machen könnten. Der Vergleich ist ein Erkenntnisinstrument, die Analogie ein sicherer Weg in die Täuschung. Und dafür, Täuschung durch Analogie, kennt Gustav Seib ein überzeugendes Beispiel. So wurde die russische Revolution seit 1917 zunächst im Spiegel der französischen Revolution aufgefasst, schließlich kannte auch diese Königsmord und Terror. Dass für den entstehenden sowjetischen Staat der Terror dann zu einem konstanten Strukturelement wurde, geriet bis weit in den Stalinismus aus dem Blick. Ohne Analogien zu den 30er Jahren zu strapazieren, spricht die Sozialpsychologin Beate Küpper in der SZ über die Verantwortung von AfD-Wählern. Jemand, der eine mindestens in Teilen rechtsextreme Partei wählt, von ihr repräsentiert werden möchte, akzeptiert und normalisiert rechtsextreme Ideologie. Deshalb ist es eine naive Verharmlosung, wenn immer noch von Protestwählern gesprochen wird. Offenkundig passt den Wählern der AfD etwas nicht. Sie möchten andere Verhältnisse. Zudem haben sie teils ein gefährlich verzerrtes Demokratieverständnis. Das geht bis zu der Vorstellung, wenn etwas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann ist das nicht demokratisch. Beate Küpper, MSZ-Interview. Soweit für heute. Falls Sie unsere Presseschau beurteilen wollen, fänden wir es okay, wenn Sie auf die Worte von Thomas Mann zurückgreifen, die der FAZ als Überschrift dienen. Sie lauten: zweifelhaft, aber die Unterhaltung war gut.
Arno Orzesek mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.